Hallo, genau, das ist der Plan für heute, dass wir uns mal anschauen, was ist überhaupt Cloud? Ja, ich möchte ganz flach erstmal reingehen, das Grundsätzliche erklären, im ersten Teil, so für eine halbe Stunde wenigstens, dass wir alle irgendwo auf demselben Stand sind, die Punkte durchgehen. Das nächste ist dann natürlich Private Cloud. Dort beschäftigen wir uns als Firma mit OpenStack als Open-Source-Lösung für eine Private Cloud. Und wenn wir damit durch sind, geht es an die Automatisierung mit Tofu und ein ganz kleines bisschen Ansible. Ich habe gesehen, es gibt ganz viele Ansible-Vorträge. Das heißt, da brauche ich jetzt den Leuten nichts vornehmen. Wir konzentrieren uns also hier wirklich tatsächlich nur auf OpenTofu. Das ist ungefähr die erste Hälfte. Und danach wechseln wir dann in eine praktische Einführung. Das heißt, wir gucken uns ein bisschen Code an, gehen einen kleinen Workshop durch in ungefähr 5 Kapiteln. Und ja, gucken wir mal, wer hier so als Experte hinterher rausgeht. genau. Zusätzlich werde ich auch noch OpenStack selbst zeigen, damit ihr wisst, wo drin gearbeitet wird. Und dann am Ende gerne die Fragerunde. Vorneweg, wenn irgendwie ganz dringende Fragen brennen oder jemand meint, er vergisst das später, weil die Inputs, die hier kommen, auf der nächsten Folie einfach zu viel sind, gleich mal gerne die Hand heben. Und dann arbeiten wir das gleiche ab, ja? Okay. Dann gehen wir erstmal in die erste Frage. Ne? Der eine oder andere hat es ja gehört, ne? woraus die Cloud besteht, ist in erster Linie Linux-Servern. Das ist aber nicht alles, was wir wissen müssen. Das heißt, wir stellen in einer Cloud in erster Linie IT-Ressourcen zur Verfügung übers Netzwerk. Das kann übers Internet passieren, das kann natürlich aber auch zu Hause sein, in der Firma. Und das passiert natürlich alles in einem etwas größeren Umfeld, als wenn man das im Prinzip auf einem PC oder auf einem Server zu laufen hat. In erster Linie haben wir vier verschiedene Modelle. Drei verschiedene Modelle. Das ist Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Software as a Service. Das sind die am häufigsten angeboten werden. Infrastructure as a Service ist tatsächlich die Infrastruktur, die Maschinen selbst, Netzwerke, Storage, die angeboten werden. Und Platform as a Service sind tatsächlich ganze Plattformen, in denen man arbeiten kann. Unter anderem auch Betriebssysteme dabei. Und Software as a Service ist das, was es sagt. Wir bieten Software an. Das heißt, man kann sich sein zum Beispiel Microsoft Office gerne, wenn man in der Azure Cloud ist, als Service mieten. Von der technischen Seite her gibt es vier Merkmale, die erfüllt sein müssen, damit man das Ganze eine Cloud nennen darf. Das eine ist ein On-Demand-Self-Service, das heißt, der Anbieter der Cloud stellt das Ganze zur Verfügung und ich muss nicht eine E-Mail hinschreiben und hey, ich brauche mal eine VM. Ne? Stattdessen habe ich halt den Self-Service, wo ich mich anmelden kann und alles im Prinzip mir selbst zusammenklicken kann, erweitern kann, auch wieder abreißen und so weiter, ohne dass irgendjemand anders da noch mit involviert werden muss. Der zweite Punkt, auch sehr wichtig, ist, dass das Ganze einen breiten und schnellen Netzwerkzugang hat. Das ist in modernen Clouds, wie auch wir sie haben, in der Regel doch schon so 100, 200, 400 Gigabit. Der Punkt, der auch auf die vorige Folie anspricht, ist das Resource Pooling. Das heißt, wir stellen im Prinzip sehr viele Ressourcen zur Verfügung, auch wenn die nicht gebraucht werden. Das heißt, ich weiß, ich früher, sagen wir mal klassisch, ich habe eine gewisse Anzahl an Anwendungen, die brauchen vielleicht 4 Kerne. 8 GB RAM stelle ich mir einen Server ein mit 4 Kernen und 8 GB RAM. Das machen wir in der Cloud nicht. Da stellen wir auf einem Server 32 Kerne, 128 GB zur Verfügung. Und was gebraucht wird, wird davon genommen. Ja. Und das führt im Prinzip genau zu dem, was wir da unten haben. Zwar zur Skalierbarkeit über das sogenannte Overcommitment. Das heißt, wir haben halt tatsächlich in der Cloud die Möglichkeit, das 10, 20, 30-fache von dem zur Verfügung zu stellen, was tatsächlich im Moment genutzt wird. Und das führt letztendlich auch zur Elastizität. Das heißt, es kann halt automatisch, sage ich mal, geupdatet werden, was man auch gerade braucht oder auch nicht braucht. So. Nochmal genau rein, also genau hier. Skalierbarkeit, hier wollte ich eigentlich über das Overcommitment reden. Das heißt tatsächlich wirklich, wir bauen uns zum Beispiel in OpenStack eine Serverumgebung auf. Da haben wir dann die Server, die für bestimmte Services zuständig sind. Unter anderem die Compute Nodes, auf denen dann die VMs laufen. Und da stellt man sich dann halt nach Möglichkeit sehr viele von hin, sodass man halt sehr schnell skalieren kann. Das Ganze ist sehr flexibel, dadurch, dass es ich sag mal, wirklich mit einem Klick live ohne Probleme jederzeit migriert werden kann. Also möchte ich ein bisschen mehr haben, möchte ich ein bisschen weniger haben. Dafür brauche ich heutzutage meine VM nicht mal mehr stoppen. Das kann ich ohne Zeit jederzeit anpassen. Das nächste, was ein großer Vorteil ist, aber nicht unbedingt der Cloud, sondern halt, was auch die Cloud sehr attraktiv macht, ist die Automatisierung, über die wir heute hier so ein bisschen sprechen wollen, die das Ganze natürlich um einiges effizienter macht. Habe ich in Klammern etwas dahinter geschrieben, das nennt sich PET versus Kettle. Ich weiß nicht, ob ihr vorhin schon mal etwas gehört habt. Na, PET ist das geliebte Haustier, was wir haben, das wir hegen und pflegen. Und wenn man es auf den Server bezieht, den nimmt man dann halt im Prinzip Susi, so wie die Katze, von der man die Bilder auf dem Webserver bei sich hochgeladen hat. Und in der Cloud habe ich halt ein paar Dutzend, Hunderte von Servern, VMs, die heißen dann halt natürlich nur noch Node, Rack 1, Platz 2 und so weiter. Ne? Das heißt, ich interessiere mich im Prinzip für den Server nicht mehr. Wenn er nicht funktioniert, nehme ich den nächsten. Beziehungsweise, wenn die ausfallen, machen andere die Arbeit für die weiter. Und ich kann die ohne Probleme jederzeit austauschen. Das heißt, ich habe da vielleicht nicht mehr so eine starke emotionale Bindung zum einzelnen Server. Genau, und das führt zu dem nächsten Punkt, das ist High Availability, also die hohe Verfügbarkeit und die Ausfallsicherheit natürlich. Das heißt, wie gesagt, wenn etwas ausfällt, dann haben wir noch genug andere Ressourcen. Ein ganz wichtiger Punkt, etwas, was im Prinzip die Cloud und auch OpenStack sehr schön auszeichnet, ist die Mandantenfähigkeit. Das heißt, ich habe eine riesige Cloud und kann die ganz vielen Leuten zur Verfügung stellen. Und wenn sich dann jemand einloggt, sich seine VM erstellt, kann er dabei natürlich in erster Linie nicht sehen, was andere Leute machen, kommt da nicht ran, kann auch nichts kaputt machen. Ja, wenn du was für dich kaputt machst, dann machst du das für dich kaputt, aber der Rest ist davon nicht betroffen. Das ist aus sicherheitstechnischen Gründen natürlich sehr schön. So, dann kommen wir jetzt zur Private Cloud. Warum ist die besser? Oder aus meiner Sicht besser, als zum Beispiel zu Amazon oder zu Microsoft zu gehen. Das ist in erster Linie, ich habe die volle Kontrolle. Das heißt, ich habe die Hardware bei mir zu Hause zu stehen. Das heißt, ich habe die Kontrolle über die Hardware. Aber auch auf der anderen Seite habe ich auch die Kontrolle über die Kosten, denn ich weiß, wie viel es kostet. Ich weiß, wann es abgeschrieben ist. Ich weiß, wann ich mir Neues kaufen kann. Bei Cloud-Anbietern im Internet ist das nicht ganz so. Da kann es schon mal passieren, dass man schnell den Überblick verliert, was die Kosten angeht. Das heißt, Man richtet sich da sein Storage zum Beispiel ein, hat seine Firmeninfrastruktur, die man überträgt. Dann sind schon die ersten paar Terabyte an Volumenkosten angefallen, von denen man vorher vielleicht nichts mitbekommen hat. Genau. Und das Ganze, private Cloud, es gibt natürlich zum Beispiel auch noch Proxmox, über das mein Vorredner auch gesprochen hatte. Aber wir, auch als Firma, interessieren uns in erster Linie für Open-Source-Projekte und deswegen setzen wir hier auf OpenStack. So, und was ist OpenStack? OpenStack ist im Prinzip eine Cloud-Lösung, die komplett modular aufgebaut ist. Das heißt, jeder Service, den man haben möchte, vielleicht in der Cloud, kann man sich neu installieren, kann man sich zuinstallieren, kann man auch wieder deinstallieren, je nachdem, wie man braucht als Betreiber der Cloud. Und das Ganze ist auch über API gesteuert. Das heißt, jede einzelne Komponente, jeder einzelne Service hat seine eigene API, über die man mit sprechen kann. Entweder über eine Webseite oder halt auch über Code, wie wir das gleich auch machen werden. Das heißt, mit OpenTofu kann man da zum Beispiel jederzeit drauf zugreifen. Genau, die wichtigsten wollte ich mal so ein bisschen ansprechen. Die auch offensichtlichsten damit, die haben sehr schöne Namen, die wollte ich gerne ein bisschen mit hier reinwerfen. Der erste Service nennt sich nämlich Nova und das ist der Compute Service. Das heißt, er stellt mir die VMs zur Verfügung und die Rechenleistung, nicht nur für CPU. Ne? Dann haben wir Storage, auch da können wir modern sein, zum Beispiel mit Swift und objektorientierten, also Objektstorage mit einbinden. Oder ganz klassisch Cinder macht mir den Block Storage. Dazu gibt es noch einen Unterpunkt, der ist jetzt nicht mit drauf, aber den ich gerne noch mit ansprechen möchte, weil es dann auch später in der Demo ein bisschen vorgeführt wird, damit ihr es schon mal gehört habt. Und zwar nennt sich das Ganze Glance. Das heißt, wir haben ein extra Storage nur für Images von den Maschinen, die wir einrichten möchten, also von den Betriebssystemen, die hinterher laufen. Das sind die Cloud-Images, die auch mein Vorredner schon kurz angesprochen hat. Das heißt, tatsächlich hier im Hintergrund werden auch Container über QEMU, KVM zur Verfügung gestellt, die automatisch konfiguriert werden, automatisch an das Netzwerk angebunden wird, das man sich erstellt hat. Und genau. Der nächste Punkt ist Neutron. Also, wie gesagt, ich finde die Namen sehr, sehr niedlich. Genau, das ist fürs Networking zuständig. Da im Hintergrund, der Experte sitzt da, falls ich jetzt Mist rede, läuft OVN. Also es ist alles Open Source. Die Steuerung, sage ich mal, läuft über OpenFlow. Das heißt, es sind alles offene Standards, mit denen dort gearbeitet wird. Und die das Ganze dann letztendlich auch sicher machen. Und das Letzte, nur damit wir mal eine kleine Übersicht haben, ist der Identity Service, der nennt sich Keystone. Mit dem melde ich mich im Prinzip überall an. So, da haben wir so einen kleinen Überblick hierüber. Dann noch kurz, wirklich nur zur Begriffserklärung, damit wir alle auf demselben Stand sind. Die Virtualisierung ist im Prinzip das, was die Cloud auszeichnet. No, das heißt, wir haben halt nicht mehr Bare Metal, also die auf der Hardware selbst, auf den Servern Software installiert, die wir laufen lassen. Und wenn da halt nur 5% der CPU verbraucht wird, dann sind die restlichen 95% umsonst. Sondern wir haben eine Virtualisierung über diese Hypervisors. Also im Fall von OpenStack ist das KVM, die halt die Ressourcen auch verteilen können. Das heißt, eine CPU kann halt von mehreren Leuten genutzt werden oder von mehreren VMs genutzt werden. Das kann man natürlich noch mal eine Ecke weiter treiben, wie wir vorher gesehen haben, noch mal das Ganze containerisieren hinterher, aber das würde jetzt auch an der Stelle ein bisschen zu weit führen. Genau, Automatisierung. Das ist im Prinzip, wie ich schon mal angesprochen habe, das A und O für Systeme, wo wir dann nicht mehr mit nur ein paar Servern oder VMs arbeiten, sondern tatsächlich mit einer Masse, wo man sich als erstes sehr ungern ransetzt, weil es einfach zu viele sind und zu viel Zeit kostet. auf der anderen Seite natürlich dadurch auch sehr viele Fehler entstehen können. Das heißt, wenn ich alles händisch einrichte und ich 20, 30, 40 Mal denselben Handschlag tue, kann es passieren, dass irgendwann das Gehirn sich abschaltet und irgendwas macht und mal ein bisschen geistig abwesend gewesen ist, nachdem man den Handgriff einfach zu oft schon gemacht hat. Da spreche ich aus Erfahrung. Und das nächste natürlich, durch die Zeit ersparen wir uns natürlich auch Kosten. Das heißt, so eine Einrichtung von, sagen wir, 12 Servern, allein das Betriebssystem installieren und die Software, kann man schon mal ein paar Tage mit einplanen. Das machen wir mit Automatisierung in vielleicht 2 Stunden. Ja. Wie gesagt, konzentrieren wir uns in erster Linie auf OpenTofu. Aber eine ganz wichtige Rolle, und da werde ich auch noch ein bisschen gleich drauf eingehen, warum ist natürlich auch Ansible, denn OpenTofu, auch wenn es so aussieht, als ob es alles kann und so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau sein könnte, wenn man das möchte, letzten Endes funktioniert es leider doch nicht so optimal. Und es ist sehr schön, dass es auch noch andere Tools zum Konfigurationsmanagement gibt, wie zum Beispiel Ansible. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu dem Hauptaugenmerk des heutigen Vortrags, und das ist OpenTofu. OpenTofu ist ein Terraform-Fork. Terraform ist, was wir Infrastructure as Code nennen. Das heißt, unsere Infrastruktur, unsere Netzwerke, unsere virtuellen Netzwerke, unsere virtuellen Router, unsere VMs und alles, was damit dranhängt, unser Storage, Sicherheitsregeln, die können alle definiert werden durch Code und dann entsprechend auch dadurch erstellt, verwaltet und auch wieder abgerissen werden. Und das Ganze passiert bei OpenTofu zustandsbasiert. Das ist das, was besonders schön macht, um das Ganze zu nutzen und nicht zum Beispiel auch zu sagen, okay, ja gut, ich habe Ansible, das macht mir auch tolle Sachen und damit kann ich das auch machen, was OpenTofu macht. Warum brauche ich jetzt OpenTofu? Mache ich doch gleich alles in Ansible. Ansible ist leider nicht zustandsbasiert. Ne? Das heißt, wenn ich mir dort eine Maschine einrichte und Dinge installiere und morgen entscheide ich mich, ich will aber andere Dinge haben, schreibe mir das Skript um, dass es mir stattdessen andere Dinge installiert, dann bleiben die alten Dinge halt weiterhin bestehen, weil er sich nicht gemerkt hat, was er am Tag davor gemacht hat. Ja, das führt bei Ansible dazu, dass man halt sehr viel zusätzlich dazu programmieren darf, um vorhergehende Dinge wieder aufzuräumen. Genau, also deklarativ bedeutet tatsächlich, diese Bereitstellung ist wirklich eindeutig, also eindeutig. Und wenn da irgendwas kaputt geht an dem System, irgendwas nicht mehr funktioniert an der bereitgestellten Infrastruktur, man lässt den Code nochmal drüber laufen und er weiß ganz genau, was er wieder machen soll. Ja. Ja, das Ganze ist dadurch natürlich auch wiederholbar. Auf der einen Seite kann ich mit Modulen arbeiten in OpenTofu. Das heißt, ich kann mir einen Code schreiben, packe mir da ein paar Module rein, wodurch ich dann auch wie bei Terraform über Provider mir die Funktionalität hole, mit bestimmten Cloud-Umgebungen zum Beispiel zu sprechen. Und dann kann ich zum Beispiel mir einen Code schreiben, die Variablen setzen und das dann an mehrere Module senden, kann mir zum Beispiel in OpenStack und in Proxmox die gleiche Infrastruktur, sage ich mal, aufbauen. Und genau, dadurch, dass wir die Git-Integration haben, also GitLab, Entschuldigung, da sollte GitLab stehen, für Terraform, die natürlich auch für OpenTofu funktioniert, kann ich mir meinen Zustand, also mein State-File, nicht nur lokal speichern, sondern tatsächlich auch zentral in einem HTTP-Backend, also in GitLab, was, ich sag mal, wer schon mal gerne Inventory oder generell jedes Management mit Excel-Tabellen gemacht hat, kennt sich da ein bisschen aus. und weiß, dass dann die lokale Version, die man selber bearbeitet hat, dann Änderungen beinhaltet. Und die lokale Version, die jemand anders bearbeitet hat, Änderungen beinhaltet. Und die Änderungen sind in der Regel nicht dieselben und keiner weiß mehr, welche Datei jetzt die richtige ist. Deswegen der letztendliche Schritt, den man machen kann, nachdem man halt seine Infrastruktur automatisiert hat, man nimmt sich seinen Code, packt ihn in GitLab, lässt GitLab das Ganze noch im GitLab speichern, das Statefile, den Zustand des Ganzen, und hat damit seine Automatisierung automatisiert. Dann lässt man dann die Pipelines drüber laufen, wenn man eine Änderung macht, sagt, okay, ich brauche jetzt noch eine VM mehr, ändert dann halt eine Zeile Code, lässt die Pipeline drüber laufen und dann erstellt mir GitLab über einen GitLab Runner dann am Ende noch die dritte VM. Genau. So. Die Frage ist vielleicht hier auf den Linux-Tagen nicht ganz so wichtig. Warum? Terraform hat irgendwann seine Lizenz geändert. War vorher auch Open Source. Und alle fanden es toll. War dann irgendwann nicht mehr Open Source und alle fanden es nicht mehr toll. Dann kam letztes Jahr IBM um die Ecke und hat gesagt, hey, wir kaufen gerade Cloud-Lösungen auf. Das HashiCorp Terraform sieht cool aus, das passt ganz gut in unser Repertoire. Und erfahrungsgemäß Services, die von IBM aufgekauft werden, die vorher Open Source waren, fühlen sich immer so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen ist das vielleicht gar keine so verkehrte Idee, wenn man schamlose Werbung für OpenTofu macht. Und das Ganze ist weiterhin Open Source und wird auch hoffentlich Open Source bleiben, weil es tatsächlich Teil der Linux Foundation ist. Das heißt, das Ganze ist Community-driven. Das heißt, das Ganze reagiert auf die Wünsche der Personen, die tatsächlich mit diesem Code arbeiten und baut entsprechend die Features auch so ein. Während das bei kommerziellen Lösungen in der Regel nicht der Fall ist, außer man hat genug Geld, dann hat man auch Gehör. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch der Support da. Das heißt, dadurch, dass der Code offen ist, kann jeder dazu beitragen. Was tatsächlich auch sehr stark passiert, denn OpenTofu ist eine echt tolle Sache. So, kommen wir mal dazu, was wir denn mit OpenTofu überhaupt machen wollen. Und das ist halt Infrastrukturen in OpenStack erstellen. Das, wie ich schon mal angesprochen habe, OpenTofu arbeitet mit, genauso wie Terraform vorher auch, mit Providern. Das heißt, man hat sozusagen Plugins, die man sich herunterladen und verwenden kann, um halt eben seine deklarative Sprache dann letzten Endes in seine Infrastruktur umsetzen zu können, je nachdem, was das für eine Plattform ist, auf der man arbeitet. Genau, dafür die wichtigsten Dinge, die man natürlich macht, dafür nutzen wir Variablen. Und in OpenTofu gibt es davon drei verschiedene. Das sind einmal Input-Variablen, Output-Variablen und lokale Variablen. Da werden wir uns gleich auch noch ein bisschen was zu angucken. Und das ist nicht ganz so einfach, wie man das vielleicht kennt von der Programmiersprache, dadurch, dass man halt nicht seinen Code schreiben kann und sagt, meine Variable, vielen Dank. Also meine Variable hat einen bestimmten Wert. Wenn ich meinen Code anfange und drei Zeilen später mache ich eine Berechnung und weise jetzt der Variable einen neuen Wert zu, dann wird mich OpenTofu anschreien, hallo, das geht so nicht. Wir haben hier einen Zustand, über den wir vorher gesprochen haben und den wir beide miteinander vereinbaren haben. Da kannst du jetzt nicht in der Mitte meinen, dass wir das wieder ändern. Ja, das, wie gesagt, nimmt OpenTofu sehr, sehr ernst, dass das Ganze wirklich zustandsbasiert ist. Tatsächlich einen Zustand hat, das ganze Ding, was wir da hinstellen wollen, nachdem sich dann OpenTofu auch richten kann. Und wie auch kurz vorher schon angesprochen, man kann tatsächlich alles modular programmieren in OpenTofu und kann damit im Prinzip zeitgleich sich auch mehrere Clouds oder mehrere Umgebungen zusammensetzen. Und das führt im Prinzip dadurch, dass wir diesen Zustand haben, auch dazu, dass wir letzten Endes bestimmte Dinge nicht machen können, beziehungsweise ja, mit Tricksen schon. Aber wie gesagt, wenn ich zum Beispiel mir bestimmte Software installieren möchte auf meinem Gerät und es ändert sich nichts an der Hardware, die ich gerade definiert habe, aber ich habe in dieser Definition jetzt gesagt, gut, wenn du fertig bist mit dem Erstellen dieser Hardware oder wenn diese Hardware, die du jetzt erstellen sollst, sich geändert hat, führ mir ein Skript aus. Installier was. Führ Befehle aus. Gar kein Problem. Sagt OpenTofu, mache ich gerne. Wenn sich nichts ändert, sagt OpenTofu, nee, ich habe ja nichts zu tun. Na, das heißt, was auch immer für ein Skript da durchgelaufen ist, wird kein zweites Mal durchlaufen. Was auch immer da installiert wurde, falls das kaputt gegangen ist. Gut, da sind wir wieder, genau wie bei Ansible, in die entgegengesetzte Richtung sind wir wieder. Da müssen wir jede Menge extra Features manuell reinprogrammieren, die das Ganze von sich aus nicht mitbringt. Und deswegen sagen wir, gut, wir nehmen das eine dafür, wofür es da ist und was es sehr gut kann. Und dann nehmen wir das andere dafür, wofür es da ist, also für das Konfigurationsmanagement hinterher. Und nutzen es das dafür, was es wirklich sehr gut kann. Genau. Und hier habe ich es nochmal hingeschrieben, ist ein Wort, das auch bei uns sehr gerne benutzt wird. Auch Ansible ist idempotent. Das heißt, ich kann ihm ein Inventar geben, so eine Liste mit Hosts, auf denen es arbeiten soll und auf denen es Dinge gleich machen soll. Und es wird halt auf jedem Host, egal wie oft ich das ausführe, hintereinander immer wieder dasselbe machen und versuchen, denselben Zustand immer wieder herzustellen. Auch wenn es über diesen Zustand selbst vorher nichts weiß und auch nicht weiß, was er da vorher schon mal gemacht hat, wenn man das schon mal vorher ausgeführt hat, das Skript. So, jetzt kommen wir zur praktischen Einführung. Hat jemand noch Fragen bisher? Ja. Das war jetzt wirklich, nur damit wir alle wissen, was die Begriffe sind. Ja. Okay. Da ist er. Wunderbar. So. Herzlich willkommen im OpenStack. Das, wie gesagt, modular aufgebaut ist das nur eine von vielen Oberflächen, die es gibt. In dem Fall nennt sich das Ganze Horizon. Und die Netzwerktopologie ist meine Lieblings, deswegen ist die immer offen. Wir fangen aber mal oben an. So, kleinen Moment. Wir fangen am besten nochmal neu starten. Und wir sind. Dass wir uns jetzt hier doxen. Das würden andere cool finden. Ah ja, die Ansicht können wir jetzt ja hierfür mal kurzzeitig ändern, ja. So. Wunderbar. Hallo? Jawohl. Okay, cool. Genau, ganz oben fangen wir an. Das heißt, nicht da, wo ich jetzt gerade raufgekehrt bin, sondern tatsächlich noch eine Ecke höher. Und zwar, das ist das, warum ich auch vorhin gesagt habe, Mandantenfähigkeit ist sehr cool und sehr wichtig. Wir haben verschiedene Projekte in OpenStack. Ja, und Benutzer können Berechtigungen kriegen auf diese Projekte. Den Projekten können öffentliche Netzwerke individuell zugewiesen werden. Und auch die Berechtigungen für die Nutzer können natürlich auch individuell vergeben werden, dass nicht jeder alles machen kann. Und das Ganze ist abgetrennt voneinander. Ja, das heißt, jemand, der auf einen zugreifen kann, kann jetzt nicht unbedingt auf einen anderen zugreifen. So, was auch immer ich jetzt hier drin mache, das beeinflusst halt niemanden sonst weiter. Ja? Genau. Und das nächste, ist tatsächlich hier in diesem Fall die Übersicht, ist etwas, was OpenStack sehr schön macht. Das heißt, diese Tenants, diese Projekte, die dürfen natürlich nicht machen, was sie wollen. Das heißt, wir haben Quotas. Das ist jetzt startmäßig so bei uns in der Testumgebung vorgelegt. Das sind die Dinge, die du machen darfst. So viele Instanzen, also VMs darfst du erstellen, dass so viele CPUs verbrauchen, dass so viel RAM verbrauchen. Und wenn das Ganze voll ist, dann kannst du natürlich nicht mal weitermachen. Dann wird das System auch sagen, nee, halt, stopp. Und für Leute, die das Ganze auch aus kommerzieller Sicht betreiben möchten, gibt es natürlich auch noch eine Übersicht. Hier unten kann man das lesen, wenn ich sage Bescheid, man kann es auch ein bisschen größer machen.
Würde nicht schaden, glaube ich.
Ja? So. Genau. Eine Übersicht darüber, was im Prinzip an Ressourcen verbraucht wurde. Und das auch in Stunden. Ja? Genau. So, das Erste, was wir immer brauchen, wenn wir Instanzen erstellen wollen, ist eine Identität. In dem Fall funktioniert das, wie das bei Unix-System üblich ist, über ein SSH-Key. Oder auch ein X509, wenn man das möchte. Das heißt, den hinterlege ich und kann mir da im Prinzip meine Instanzen erstellen. Und dann ist auch sichergestellt, dass nur ich dann hinterher auch wirklich rankomme an die Instanzen und nicht jeder, der möchte. Das Nächste ist, wenn ich mir eine Instanz erstellen möchte, muss ich natürlich auch sagen, was ich da drauf haben will. Ne? Das heißt, was soll da laufen? Und da kann man natürlich sich Images erstellen, hochladen. Das sind Cloud-Images tatsächlich in diesem Moment. Und die werden dann tatsächlich von OpenStack auch konfiguriert, je nachdem, was für eine Netzwerkkonfiguration man eingestellt hat vorher. Genau. Hier haben wir was im Prinzip letztendlich auch jeder machen möchte, im Prinzip, warum wir die Cloud haben wollen. Wir wollen uns halt unsere Maschinen erstellen, die dann halt unsere Arbeit für uns tun. So. Dann können wir jetzt einmal durchgehen. Hier in dem Fall wählen wir uns das Image aus. Und der nächste Punkt ist etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was auch ein sehr starkes Merkmal oder ein sehr prägnantes Merkmal von Cloud oder von OpenStack ist. Das Ganze ist halt tatsächlich, wie wir auch bei Pet vs. Kettle gesagt haben, nicht mehr, okay, du klickst dir jetzt alles zusammen und sagst, was du gerne hättest. Und dann, nee, wir haben Größen, also wir haben Templates. Ja, du willst was haben, klick drauf, dann bekommst du es. Brauchst du mehr, klick drauf, sag, erweitere mir bitte und dann bekommst du das. Das heißt, dadurch, dass wir halt einen großen Ressourcenpool haben, brauchen wir jetzt nicht sagen, gut, ich brauche jetzt nochmal 500 Megabyte mehr RAM. Nee, verdoppeln wir halt, ne, den RAM. Gar kein Problem. Aber den wählen wir jetzt zum Beispiel Small. Und das nächste wäre dann im Prinzip das Netzwerk. Davon haben wir jetzt noch keins. Genau, und letzten Endes gibt es ja noch die Ports, die, falls man manuell welche einstellen will, Sicherheitsgruppen sind im Prinzip Firewall-Regeln. Da werden wir aber gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Und dann wählt man sich noch einen Keypair und dann würde man im Prinzip auf Launch Instance drücken. Und mal schauen, das Ganze hat jetzt so ungefähr 5 Minuten gedauert. Und es ist, wenn ich das jetzt noch 20 Mal machen müsste, dann sage ich mal, ist vielleicht der eine oder andere nicht so sonderlich glücklich. Und deswegen haben wir ja die Automatisierung. Ja, dafür gehen wir jetzt mal hier rüber und gucken hier mal rein. So. Mal das noch mal ein bisschen mit auf. Wunderbar. Genau, das ist ein bisschen zur Erklärung, ist jetzt nicht wirklich wichtig, sagen wir für das im Prinzip mache ich das auf jeden Fall auch sehr gerne, das Ganze modular schon in der Struktur zu machen. Das heißt, ich erstelle mir meine, main.tf, das ist die absolut wichtigste Datei, da kann man im Prinzip alles reinschreiben, wenn man, denn, wenn man das denn möchte. Und stattdessen das Ganze ein bisschen modular zu gestalten. Das heißt, wie ich vorher schon angesprochen habe, es gibt verschiedene Arten von Variablen. Das heißt, Output-Variablen sind tatsächlich nur Dinge, die hinterher Outputs speichern, die dann auch wie alle anderen Ressourcen Teil des Zustandes sind. Das heißt, auch die werden nicht neu generiert, wie wir jetzt gleich sehen werden. Variablen sind die Standardvariablen. Und auch hier, nicht wie man das aus dem Programmieren vielleicht kennt, kann ich vorher sagen, was soll das sein. Das heißt, das ist eine Variable, die ich einfach nur definiere nach dem Typ. Ich kann dir einen Default-Wert geben, aber letzten Endes möchte OpenTofu tatsächlich seinen Zustand dann im Prinzip auch über die Dinge verwalten. Das heißt, den Wert der Variable, den weisen wir dann im Prinzip aus dem Code zu und nicht schon vorher. Provider ist das, was wir auch schon angesprochen haben. Das ist im Prinzip das Plugin-System, wie auch bei Terraform vorher auch schon. Das heißt, dort definiere ich mir im Prinzip, mit welcher Umgebung ich arbeite. Und dementsprechend muss ich mir das Plugin verwalten. Da schreibe ich dann entweder die Login-Daten rein, zum Beispiel, was man natürlich nicht macht. Schon gar nicht im Code, der dann vielleicht irgendwo öffentlich liegt. Das heißt, das Ganze hier arbeitet natürlich in erster Linie auch mit Umgebungsvariablen, die wir auch sourcen. Das machen wir nämlich auch gleich, bevor ich jetzt vergesse. Bam, fertig. Und jetzt weiß das System im Prinzip meinen Zugang. So, das Erste, was wir bei OpenTofu sehen, das Ganze ist tatsächlich in Blöcken definiert. Das macht das Ganze ziemlich einfach. Das sollte so aussehen. Halt Variable Passwort. Sehr, sehr spannend. genau, also hat sich hier irgendwas. Ja, die Anzeige ist hier komplett hin, wie man gerade sehe ich. Okay, wir machen hier weiter. Ist das übrigens groß genug? Kann das auch in der letzten Reihe noch? Alles klar, cool. Dann klappen wir nämlich die Seite mal ein bisschen ein und dann können wir das Ganze noch größer machen. So. Genau, also im Prinzip das Ganze ist ein Block. Und das ist das, was wir für alles machen in OpenTofu. Wir definieren Blöcke. Davon gibt es grundsätzlich erstmal zwei Typen. Das eine sind Datenblöcke. Das bedeutet im Prinzip, ich hole mir Informationen von dem Provider. Das andere sind Ressourcenblöcke. Das bedeutet im Prinzip, ich sende Informationen an den Provider und sage ihm, dass er etwas machen soll. Ja. Also hier gehen wir erstmal durch. Das erste Beispiel ist ein bisschen. Ist recht simpel und da reden wir im Prinzip nur mit einem lokalen Provider. Dafür habe ich eine Variable angelegt und ist mal ein bisschen kleiner und habe nur einen einzigen Block und er sagt, erstell mir mal ein Passwort und zwar mit den Variablen, die hier drin stehen. Ja? Ja, das heißt, ich sage ihm, okay, wir wollen im Prinzip einen String erstellen, die Länge von 12 Zeichen und soll keine Sonderzeichen enthalten. Und dann erstellt mir im Prinzip OpenTofu das Ganze. OpenTofu selbst funktioniert im Prinzip sehr simpel. Da gibt es einige wenige Befehle, die man kennen muss, tatsächlich, um das Ganze zu bedienen. Das erste ist, dass wir das Ganze initialisieren müssen. Das heißt, wenn in unserem Code drinsteht, dass wir einen bestimmten Provider benutzen wollen, bestimmte Versionen haben wollen und so weiter, dann muss natürlich sich OpenTofu auch darum kümmern, dass genau die zur Verfügung gestellt werden. Und das gehen wir jetzt einmal durch. Der nächste Befehl, den man logisch danach machen würde, wäre Tofu einmal zu gucken zu lassen. Was willst du überhaupt von mir? Dann sagt er, machen das noch ein bisschen größer, sagt er uns im Prinzip genau das. Ja, du hast mir gesagt, ich soll eine Ressource erstellen. Hier werden wir gleich etwas ganz genau, hier ist es. Ja, du hast gesagt, ich soll eine Ressource erstellen, die soll eine bestimmte Länge haben und die soll einen bestimmten Wert Special bedeuten, haben. Aber du hast mir nicht gesagt, was Special ist, deswegen nehme ich dafür einen Standardwert, der vordefiniert ist. Und wenn wir das Ganze jetzt erstellen wollen, dann machen wir nicht Plan, sondern Apply. Dann kommt nochmal dasselbe, nur mit der Abfrage, bist du dir wirklich sicher? Und zack, haben wir im Prinzip unsere Ressource erstellt. Ja, wie wir sie mit Sonderzeichen, sogar zwei Stück, wenn wir das Ganze jetzt nochmal durchführen lassen würden, wir sagen, ja, du hast deine Ressource, nochmal mache ich das nicht. Da hat sich nichts geändert an dem Ganzen. Das heißt, es ist alles wunderbar, es ist alles so, wie du gesagt hast, du willst es haben. Dementsprechend brauche ich nichts tun. Das hat sich im Prinzip den Zustand des Ganzen gemerkt, gespeichert. So, jetzt habe ich aber, wie gesagt, gesagt, na ja, aber ich habe mir hier diese Datei geschrieben und ich will ja aber gar keine Sonderzeichen drin haben. Und, na, muss ich ihm leider auch sagen, und jetzt merkt er, okay, das ist nicht mehr das, was du von mir vorher wolltest. Ja. In dem Fall tatsächlich muss ich etwas ändern. Das heißt, den String, den ich vorher hatte, der ist nicht mehr in Ordnung. Ich mache dir jetzt einen neuen mit den neuen Regeln, die du mir gegeben hast. Und dann haben wir einen String, wie ihr sehr schön sieht, der keine Sonderzeichen mehr enthält. Die kann man sich auch später nochmal anschauen mit Output. Das ist ein tolles Feature. Genau. Zwei Sachen, auf die ich immer gerne hinweise, weil es mir auch sehr, sehr stark hilft. Tofu hat diesen hier. Es ist vielleicht auch der allerwichtigste Befehl überhaupt. Man schreibt sich seinen Code einfach mal runter. Sieht gut aus. Und dann lässt man Tofu nochmal drüber laufen und sagen, formatiert mir den mal. In dem Fall ist es natürlich alles schön, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ja, es gibt halt ein paar Regeln und wenn OpenTofu merkt, dass diese Regeln für Schönheit nicht eingehalten werden, dann macht Tofu das halt wieder schön für mich. Ja. Ja. Etwas in dem Sinne auch im Prinzip ist Tofu Validate. Der macht ja aber auch im Prinzip, wird mitgemacht, wenn man Plan macht. Das heißt, das Success brauche ich mir nicht extra mal angucken. Wenn ein Fehler drin ist, dann wird Plan mir den ausschmeißen. Ich will mir genau sagen, was ich falsch gemacht habe. Und der letzte Befehl für das Ganze ist natürlich, das Ganze wieder abzuräumen. Und der heißt Destroy. Auch hier müssen wir uns sicher sein. Und jetzt ist die Ressource nicht mehr vorhanden. Ja, das ist jetzt beispielhaft. In dem Fall haben wir natürlich wirklich nur einen String lokal erstellt. Das heißt, wir haben jetzt, sag ich mal, an einer Cloud-Umgebung nichts geändert. Ja. Aber da wollen wir hin. Ja. Mal das alles mal ganz schnell zu.
Das Passwort ist quasi das, was gesetzt wurde.
Bitte?
Das hast du nur die Ressource jetzt.
Genau, die.
Aber das Passwort ist das, was gesetzt wurde.
Also in dem Fall ist tatsächlich nur ein String generiert worden. Das ist jetzt nirgendwo ein Passwort tatsächlich gesetzt worden. Das war jetzt nur als Beispiel. Ich hätte es ganz vielleicht auch String nennen sollen, nicht Passwort.
Das heißt, dieses Apply einfach nur das ausgeführt.
Genau. Und in dem Fall halt werden die Befehle halt die Ressourcen aus den Blocken, was gemacht werden soll, wird an den Provider gesendet. Und der Provider macht dann im Prinzip die Sachen damit, die gemacht werden sollen. In dem Moment hier ist es tatsächlich ein lokaler Provider gewesen. Wir haben noch nicht reingeschaut, machen wir gleich mal. Der Provider ist einfach random. Das heißt, ich kann mir halt einen zufälligen String ausgeben lassen.
Ich glaube. Wird man? Nein. Okay.
Das heißt, mit Puppet Apply hast du einmal nur so eine Simulation den Code ausgeführt, aber nicht richtig quasi die Änderung. Also die Änderung wurde nicht lokal gemacht. Also sagen wir mal, wenn du jetzt auf dem Rechner, wo du arbeitest, das Passwort tatsächlich ändern willst und das halt tracken willst mit Tofu, dann müsstest du wirklich, also als Provider den lokalen Host irgendwie nennen, damit das dann auch umgesetzt wird.
Ja, also da sind wir dann wieder in dem Beispiel, was kann ich machen, wenn ich mir eine Ressource erstelle und ein Betriebssystem darauf installiere, kann ich dann sagen, setz das Passwort. Aber das ist halt etwas, was ich tatsächlich auch wieder Ansible machen lassen würde. Ne? Das ist Konfigurationsmanagement. Ich habe jetzt tatsächlich wirklich nur die absolut billigste oder einfachste Ressource lokal, in dem Fall halt über den Provider Random als Beispiel genommen. Das heißt, Passwortmanagement tatsächlich bin ich ein großer Fan von Ansible in dem Fall.
Okay, danke.
So. Noch jemand? Ne. Genau, dann gehen wir eins weiter. Mit der Ansicht versuchen wir es gar nicht erst wieder. So. Eine Sache haben wir noch nicht drüber gesprochen und das ist, genau in dem Fall, wann wird so etwas geändert? Im Prinzip in dem Moment, wo man tatsächlich auch sagt, mein Provider ist jetzt hier wirklich OpenStack, arbeite bitte mit dem und nicht nur mit einem lokalen Provider, der dir nichts weiter macht als Strings oder zufällige Charakter oder Zeichen zu erstellen. Ja. Und eine Teil, in die wir auch noch nicht reingeguckt haben, ist im Prinzip die Terraform TF, in der wir Terraform selbst konfigurieren. In dem Fall, hier, wie man sehr schön sieht, ist das Backend lokal. Das heißt, ich arbeite tatsächlich nur auf meinem Rechner für den Workshop und habe da kein GitLab dahinter, wo das State-File. Aber hier könnte im Prinzip auch HTTP stehen. Und dann würden hier die Variablen stehen, die einem GitLab tatsächlich auch gibt, wenn man auf Hilf mir bitte drückt, sobald wie man in dem Unterpunkt Terraform ist und dort noch nichts ist. Ist dann ein super toller Button bei GitLab. Da drückt man einmal drauf und dann kriegt man tatsächlich exakt den Code, den man sich einfach kopieren kann und dann hier reinschmeißen muss. Ja, Versionsnummern. Aber wir wollen ja zu dem Ganzen das ist tatsächlich mal was zu erstellen in einer Cloud. Moment. So. In dem Fall fangen wir genau mit dem an, woran das Ganze vorhin auch, sag ich mal, wenn wir es denn hätten durchführen wollen und die Instanz erstellen wollen, auch gescheitert wäre. Und zwar ist aber noch kein Netzwerk da. Also das Erste, was wir erstellen in OpenStack, ist tatsächlich ein Netzwerk und dafür hole ich mir erstmal ein paar Informationen. Das heißt, ich erstelle erstmal die Variablen. Die sind, in der Datei hier definiert. Das sieht ein bisschen viel aus, deswegen hätte ich das auch gerne übersprungen. Wer gerne mal reingucken möchte, wir haben auch überlegt, nachdem ich mal noch mal rübergeguckt habe, vielleicht das Ganze in einem Public Git hinterher für Leute. Da gibt es support@menzel-it.net für Interessen. Oder vielleicht können wir auch mit den Jungs hier was ausmachen. Falls jemand tatsächlich an den Code-Beispielen interessiert ist, um die dann auch selbst mal durchmachen zu wollen. Das Ganze hier ein bisschen so High-Level-Perspektive gehören und nicht so ganz tief reingeht. Wäre es ein bisschen viel gewesen für einen Workshop für ein paar Stunden. Das heißt, dieser Workshop hier, ist da eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn ich mich nicht verquatsche. genau. Jetzt haben wir hier im Prinzip auch nochmal die Outputs. Hier, die gucken wir auch nochmal ganz kurz rein. Da sehen wir nämlich etwas, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was ich persönlich ein tolles Feature finde, was wir natürlich auch in Ansible haben. Wir können mit Templates arbeiten und können dann im Prinzip Dinge auch variabel erstellen. In dem Fall eine Output-Variable, die mir hinterher eine Übersicht gibt über alles. Und zwar in dem Fall tatsächlich über das, was mit Networks erstellt. Wer mit Ansible schon mal gearbeitet hat, aber mit OpenTofu noch nicht, wird sehen, dass das hier auch nicht viel anders ist. Es fehlen ein paar geschweifte Klammern. Der Rest sieht gleich aus. Ja, da gibt es tatsächlich, wenn man in die offizielle OpenTofu-Dokumentation schaut, genau drei Regeln, wie man Template-Files erstellt. Das ist mit diesen geschweiften Klammern auf und dann fängt man halt seine Bedingungen zum Beispiel an. Es ist tatsächlich exakt das Gleiche wie bei Ansible. Bei Ansible muss man auch mal ein bisschen aufpassen, wie ist das mit Whitespaces und mit Tabs oder mit Leerzeichen am Anfang oder Zeilenumbrüchen. Es ist hier ein bisschen besser gelöst bei OpenTofu tatsächlich. Der geht davon aus, was du schreibst, das willst du auch wirklich haben. Ansible in der Standardkonfiguration geht davon aus, naja, Whitespaces gefallen mir nicht, die lösche ich jetzt einfach weg, außer du sagst mir, ich soll es nicht machen. Also im Prinzip der einzige Unterschied, der Rest funktioniert im Prinzip gleich. Jetzt gucken wir aber auf das tatsächlich, was wir machen wollen. Und zwar, wie man sehr schön sieht, das Ganze in Blockform ist jetzt tatsächlich. Das heißt, wir machen einen Data-Block. Wie gesagt, wir fragen erstmal überhaupt ab, wie heißt das Ganze Public Network. Das können wir hier drüben auch gleich mal schauen. Wir gehen in eine absolute Lieblingsansicht, die Netzwerktopologie. Das heißt, hier gibt es zwei Public Netzwerke. Und deswegen sollte ich ihm wahrscheinlich auch sagen, welches davon er benutzen soll. Ja, das machen wir hiermit über eine Variable, die vorher definiert wurde. Und hier war ich tatsächlich faul gewesen. Wie wir gesehen haben, habe ich hier tatsächlich Default-Werte festgelegt, dass die dann auch tatsächlich benutzt werden. Und in dem Fall wird Public 1 benutzt. Das heißt, das Demo-Netz interessiert uns heute mal nicht. Genau. Was gehört alles zu einem Netzwerk? Das ist im Prinzip, mein virtueller Switch, das Netzwerk halt selbst, an das die Geräte halt angeschlossen sind. Das Ganze braucht noch ein Subnetz. Wir arbeiten hier in dem Beispiel mit IPv4. Es geht natürlich auch IPv6. Wenn das Ganze über DHCP funktionieren soll, was standardmäßig ist, dass wir in dem Router, der eingestellt ist, kriegen wir im Prinzip auch darüber die IP-Adressen. Genau, das ist nämlich dann auch gleich der nächste Punkt, den wir brauchen. Wenn wir an die Maschine ran wollen, braucht man einen Router. Das heißt, wenn ich mir eine Maschine erstelle, die da in ein Netzwerk packe und dann versuche, an die Maschine zu kommen, geht das natürlich nicht. Die ist abgeschottet in meinem Projekt, so wie ich das auch haben möchte, ne? Oder wie auch das die Cloud haben möchte. Das heißt, ich muss mir erstmal einen Zugang einrichten dazu. Und das ist im Prinzip, wie verbinde ich zwei Netzwerke miteinander über einen Router. Das passiert das hier ist halt nichts, was OpenTofu vorgibt, sondern tatsächlich in dem Fall, je nachdem, mit welcher Cloud du arbeitest, ob du jetzt in AWS bist oder irgendwo anders, gibt es da wahrscheinlich andere Regeln. In OpenStack kann man sich einen Router erstellen und dann halt, je nachdem, wie viele Netzwerke man da dran haben möchte, sich Interfaces erstellen. Und genau das machen wir mal. Also wir haben der erste Befehl, wenn wir uns erinnern wollen, ist das Initialisieren. Wir mal, das also wohl wunderbar. Kleiner Tipp: Tofu apply ist im Prinzip derselbe Befehl wie Tofu plan minus apply. Wie gesagt, wir haben ja vorhin angefangen mit Tofu plan. Aber man sieht alles bis zu diesem Punkt. Do you want to, also bist du dir wirklich sicher, ist 100% derselbe Output, der auch bei plan rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt auch schon wieder ein paar Sekunden Arbeitszeit gespart. Und jetzt gucken wir mal, kriegen wir das? Kriegen wir das nebeneinander? Oh, das ist ein bisschen. Wir gucken mal. So. Nicht so wirklich. Da sieht man nur die Hälfte. Ja, und dann vertrauen wir dem einfach mal, dass der Code gerade im Hintergrund durchläuft. So. Wir haben jetzt ein Netzwerk. Wir haben jetzt einen Router. Wenn wir mal in das Netzwerk reinschauen. Das Netzwerk hat tatsächlich auch ein Subnetz. Das ist 10.10.0.24. Wir wollten diese zwei doch recht berühmten. Gucken wir mal, ob das tatsächlich auch so ist. Na? Jawohl. Aber im Prinzip genau das gemacht, was er machen soll. Wunderbar. Können wir auch hier in dem Fall noch mal TofoPly machen. Das hat sich nichts geändert an deinem Netzwerk. Jetzt brauchen wir natürlich nicht nochmal durch. So. Damit haben wir im Prinzip den ersten Schritt abgeschlossen. Wir haben unser Netzwerk. Genau. Das räume ich jetzt gleich mal wieder ab. Und dann gehen wir in die nächsten.
Was passiert jetzt in dem Fall, wenn man TofuDestroy macht mit der Netzwerkkonfiguration?
Bitte?
Was passiert mit der Netzwerkkonfiguration in der VM?
Das ist eine sehr spannende Frage, tatsächlich auch abhängig von der Cloud, die du verwendest. Im Fall von OpenStack, tatsächlich, wenn du hinterher etwas änderst, wird das Cloud-Init nicht noch ein zweites Mal durchgeführt. Ja, also wenn du dein Netzwerk komplett abreißt und änderst, dann muss auch die VM angepasst werden, dementsprechend muss sie neu installiert werden, damit das Cloud-Init nochmal wieder durchläuft. Beziehungsweise es müsste dann manuell angefasst werden, wenn man das nicht möchte. Ja. So. Und da sind wir. Das sind, glaube ich, die spannenden Dinge, worauf alle gewartet haben. Wir erstellen uns mal eine VM. So. Da werden wir gleich etwas merken. Ich lasse es offen. Es hat sich was geändert. Und das ist auch, was ich jetzt schon mehrfach angesprochen habe, was ich persönlich ziemlich cool finde, ist, ich kann mir im Prinzip Module erstellen. Das heißt, hier steht überhaupt kein Code mehr drin. Der ist jetzt hier drunter. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine zweite Cloud in Proxmox mir gemacht hätte, dann hätte ich jetzt zwei Module hier haben können, hätte die dieselben Variablen geben können und dann mir im Prinzip gleich redundant in zwei verschiedenen Orten, mit zwei verschiedenen Providern, in zwei verschiedenen Cloud-Umgebungen dieselbe Infrastruktur hinstellen können. Aber das erste sollte uns bekannt vorkommen, deswegen gehen wir da mal drüber. Jetzt kommt das Neue. Also wir holen uns, beziehungsweise ich erhole mir im Prinzip von GitLab meinen SSH-Key. Da habe ich auch keine Lust, den jedes Mal hinzutippen. Und dann kommen wir zu dem, was im Prinzip tatsächlich die Arbeit machen lässt. Und das ist die VM selbst. Das nennen wir Instanzen hier. Und ganz wichtig nochmal hier, die Flavors. Ja, wir machen, wie wir das vielleicht, also wenn man mal in den Proxmox-Provider guckt von OpenTofu oder Terraform auch, da gibt es so eine Latte an Konfigurationen, wie man das im Prinzip auch von der Oberfläche von Proxmox kennt, Einstellungsmöglichkeiten. Das machen wir bei OpenStack nicht mehr so. Das sind im Prinzip, wie unser Chef so gern sagt, T-Shirt-Sizes. Da hast du dann halt dein S, dein M, dein XL, was auch immer du haben möchtest. Wählst dir entsprechend die aus, die dir passt und die ziehst du dann auch an. Genau. Und etwas, worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, was im Prinzip in OpenStack tatsächlich ein Hauptfeature ist. Die Netzwerke sind natürlich alle abgeschottet. Das heißt, wie kommen wir da zum Beispiel von außen dran? Und das Ganze nennt sich eine Floating IP. Das ist im Prinzip eine öffentliche IP. Und die holen wir uns aus dem öffentlichen Netz. Das haben wir ja gesagt, ist Public 1. Ja, das wird auch hier nochmal wieder abgefragt. Denn letzten Endes wollen wir ja mit den Maschinen auch arbeiten. Klar, die kann ich mir automatisch konfigurieren. Vielleicht, wenn ich das Cloud-Image dementsprechend habe, aber letzten Endes, wenn die Maschine dann dort steht und ich kann kein Ansible drüber laufen lassen, dann ist das natürlich sehr schade. Genau. Und jetzt das Allerschönste. Das ist der Übergang. Die Template-Funktion haben wir ja schon mal gerade gesehen. Ich kann mir natürlich nicht nur Outputs damit erstellen, sondern auch ganze Dateien. Und in dem Fall haben wir Entschuldigung, ich bin eins zu früh. Haben wir noch nicht. Deswegen sagen auch, wie sieht es mit der Zeit? Sind es immer noch gut, ne?
Du hast eine halbe Stunde.
Okay. Ah, also 15 Minuten noch ungefähr. Alles klar, dann machen wir gleich mal in der vierten weiter. Entschuldigung. Und zwar, wie man sehr schön sieht, was ich vermisst habe, ist der Enselbeordner, aber der kommt tatsächlich erst in den vierten. Wir haben tatsächlich hier im Modul ein Template, da ist es. So wie wir es auch von anderen Sachen her kennen. Wir erstellen eine Datei, das ist unser Ansible-Inventar. Ansible arbeitet im Prinzip auf zwei grundsätzlichen Dingen. Das eine sind Plays oder Playbooks, wo man Rollen definieren kann und andere Unterstrukturen. Und das andere ist das Inventar, das heißt, es sind die Geräte, die Hosts im Prinzip, mit denen gearbeitet werden soll. Und das Inventar lasse ich mir im Prinzip direkt von OpenTofu erstellen. Das nimmt sich im Prinzip die Information, die es zurückgekriegt hat von OpenStack, und konfiguriert mir im Prinzip dann das Ganze. Hier ist ein bisschen faul, wie man sehr schön sieht, für Leute, die tatsächliche Programmierer und nicht Integratoren sind wie ich. Das ist wahrscheinlich okay, gut, dann hast du jetzt hier, wenn das Image-Name Ubuntu 24.04 ist, dann das Ganze Ubuntu, ansonsten alles andere nennt sich Rocky, das ist natürlich, ja, als Beispiel, hier in dem Fall tatsächlich, weil der Code für zwei Sachen ausgelegt ist. Programmierer, die werden jetzt wahrscheinlich gerade Zähne knirschen, wenn sie das sehen. Genau. So, dann gehen wir mal einen weiter. Und das Ganze im Kapitel 4 heißt auch noch Provisioner, das heißt, es kommt noch etwas hinzu, was jetzt, also das war jetzt im Prinzip Instanzen, das Kapitel 3 abgearbeitet, aber wir lassen es jetzt nicht extra mal durchlaufen. Das Ganze im vierten baut natürlich auch auf dem auf, was wir im dritten hatten. Was wir haben, sind Provider. Das ist im Prinzip das, was wir vorher gesagt haben. Im Prinzip können wir ja alles machen. Wir brauchen Ansible ja nicht. Das heißt, ich kann mir jetzt Provisioner, Entschuldigung. Ich kann mir jetzt einen Provisioner einbauen. Ja. Hier ist er. Ja. Dann nennen wir den einfach mal Local Exec, das heißt hier auf der Maschine. Führ mir einfach mal den Befehl Echo aus und sag mir mal die Informationen von der Maschine, die du gerade erstellst. Ja. In dem Fall wird das ausgeführt, wenn die Maschine erstellt wird. Hier, wie man sehr schön sieht, das wird ausgeführt, wenn die Maschine zerstört wird. Ja, aber wie wir gesehen haben, wenn wir den Befehl, der wird halt einmal ausgeführt. Ne? Wenn das jetzt eine Konfiguration ist wie Ansible, die ich drüber laufen lassen möchte, weil irgendwie was nicht mehr funktioniert auf der Maschine so richtig, dann guckt sich halt an, okay, ja, es hat sich nichts an dem Code geändert, das heißt, ich brauche das jetzt nicht nochmal durchlaufen lassen, dementsprechend. Was auch immer hier steht, wird nur einmal ausgeführt, wird im Zustand gespeichert, das ist super, ich habe es ausgeführt, solange sich nichts ändert. An der Ressource, wo dieser Provisioner dranhängt, wird das auch nie wieder gemacht werden. Oh. Dadurch, dass wir im Prinzip auch Local Exec haben, haben wir natürlich auch Remote Exec. Das heißt, wie vorher schon gesagt, ich kann Skripte ausführen auf der Maschine, nachdem sie erstellt wurde. Das sollten wir jetzt im Prinzip auch gleich mal sehen, wenn alles funktioniert. Eine Sache, die ich jetzt gerade überflogen habe, die ihr vielleicht im Code gesehen habt, wenn ich mit der Maschine reden möchte, natürlich ganz wichtig, ja, brauche ich natürlich auch eine Firewall-Regel. Also die nennt sich Security Groups oder Security Rules in dem Fall. Das heißt, wir wollen Maschinen gerne mal anpingen, gucken, ob sie denn tatsächlich da ist, beziehungsweise dann auch per SSH rauf. Genau. So. Das Spielchen sollten wir langsam kennen. Wir initialisieren Tofu, wir holen uns unsere Provider. und wir sind uns wirklich sicher. Und da haben wir das erste gehabt. Die Null-Ressource hat den Befehl Echo-Test ausgeführt, erfolgreich. Ja, das war mein Local Exec. Und jetzt sollten wir hier ein bisschen, schade, dass das Ganze nicht so schön nebeneinander gepasst hat. Wie gesagt, die Netzwerktopologie wird live aktualisiert, das heißt, da sieht man auch sehr schön, was er gerade macht. Und da ist der Remote Exec, der jetzt wahrscheinlich eine Weile braucht, bis die VM tatsächlich auch da ist. Aber dem haben wir gesagt, probier es einfach mal noch ein bisschen. Also in dem Fall ist tatsächlich, wie wir, ich wechsle noch mal rüber, wie wir sehr schön sehen können, wenn wir mal in die Übersicht der Instanzen gehen. Die Maschinen sind tatsächlich schon da mit dem SSH-Key und die laufen auch schon. Und gucken wir mal, ob der, der Echo-Test hat sogar auch auf den Remote-Maschinen funktioniert. Wunderbar. Genau. Hier sind unsere Output-Variablen. Aber ganz wichtig natürlich für uns, weil wir ja mit Ansible weitermachen wollen. So, das ist unser Inventar. Da schauen wir jetzt gerade mal rein. Und da ist es. Ja, das haben wir gesagt, in unserer Variable. Wenn wir da mal kurz drunter gehen, die VM-Konfiguration sollte eigentlich Ubuntu 24.04 sein. Warum ist das jetzt Rocky? Gut, das sollte jetzt nicht funktionieren. Okay. Das, einen Moment. Nee, er hat Rocky erstellt. Wie gesagt, also der sollte. Okay. Gut, wir, ich wundere mich später noch mal drüber. So. Jetzt gucken wir mal, das sollte Ansible-Playbook gehen wir da rein. Dann müssen wir natürlich sagen, welches Playbook wollen wir ausführen. Davon haben wir nur eins. Und damit ihr das nochmal guckt, im Prinzip habe ich hier jetzt beispielhaft drei Rollen. Das heißt, es werden Pakete installiert, die wir gerne haben möchten. Es wird das System geupdatet. Cleanup ist im Prinzip so dein Apt-Auto-Remove. Upgrade ist dein Apt-Upgrade bei Ubuntu. Und ein Reboot ist, falls die Maschine neu gestartet werden soll oder muss, dann starte sie mir bitte neu. So. Gucken wir hier mal ganz schnell durch. Das Ganze wird, das hatte ich mir vorher schon geguckt, aus zeitlichen Gründen übersprungen. Weil so ein Upgrade auf einem Rocky 9, vor allem wenn man sich dann noch das EPEL-Release mit reinknallt, dann würden wir so 11.30 Uhr ungefähr noch hier sitzen, bis er fertig ist. Deswegen installieren wir im Prinzip nur die vorher definierten Grunddateien, lassen das ganze System-Upgrade einfach mal bleiben. Ich glaube, das würde auch ein bisschen langweilig werden, dann dabei zu gucken zu müssen. So, es sollen jetzt zwei, drei Sachen installiert werden. Zwei, drei Sachen sollte er schon haben. Genau, also in dem Beispiel jetzt hier Curl und die Certificates waren schon installiert und mussten dementsprechend nicht installiert werden. Auto-Remove und Clean sind durch, musste nichts gemacht werden. Er hat geguckt, ob das Ganze neu gestartet werden muss. Und in dem Fall tatsächlich musste es nicht, deswegen ist es geskippt worden. Ja, das ist da tatsächlich die Maschinen sind da und wir können mit denen arbeiten. Ja, wir können zum Beispiel auch sagen, SSH Rocky at 10.30.102. Welche nehmen wir? 47? Und da sind wir drauf und können dann damit arbeiten, wenn wir Bock haben. So, dann haben wir noch so ein paar Minütchen. Würde ich gerne noch in den letzten reinspringen. Und das ist die, also halt eins fast vergessen. Das Ganze wieder abräumen. Ach ja. Wir sind im falschen Ordner. Ja, wir sind uns sicher. Da haben wir unser Local Exec Win Destroy. Das heißt, man kann tatsächlich auch Bedingungen festlegen, dass nicht alles nur einmal ausgeführt wird, sondern mit bestimmten, auch wenn eine Maschine sich geändert hat, wenn sich irgendwas an der Konfiguration geändert hat, kann man natürlich auch sagen, führ mir nochmal Befehle aus. Aber letzten Endes tatsächlich die ganze Mächtigkeit von Ansible habe ich nicht in OpenTofu leider. So, dann kommen wir mal zum letzten Punkt. Und hier würde ich auf jeden Fall gerne nochmal die README aufmachen. Hier ist so ein bisschen Theorie noch mit dabei. Und zwar das, was, sag ich mal, für den Kunden an sich vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber für Firmen doch schon in erster Linie. Und zwar sind das zwei Dinge. Einmal natürlich Compliance. Das heißt, ich habe Sicherheitsregeln, ich habe den BSI, ich habe alles Mögliche, woran ich mich halten muss. Jetzt habe ich eine automatische Erstellung, also eine komplette Vollautomatisierung meiner Umgebung. Keiner guckt mehr drauf bei der Erstellung. Passt das überhaupt noch alles? Ja, das ist natürlich eine Sorge, die man hat, wenn da kein Mensch mehr dran sitzt, der irgendwas macht. Muss natürlich auch, denn die Überprüfung, dass alles seine Ordnung hat und seine Richtigkeit hat, auch automatisiert werden. Und in dem Fall kann das OpenTofu sogar sehr schön. Das heißt, ich kann mir da Checks einbauen, kann dann bestimmte Dinge abfragen, kann auch sagen, okay, in dem Fall jetzt zum Beispiel, dass ich mir einen Webserver erstelle, und ich habe halt mir selbst irgendwann die Regeln gesagt, gut, der Webserver, der muss halt genau Port 443 offen haben und sonst nichts. Und dann habe ich meine Sicherheitsregeln definiert in verschiedenen Gruppen, zum Beispiel wie vorher auch, eine mit SSH und die CMP. Und irgendjemand hat gemeint, okay, jetzt werden die Gruppen erstellt, es werden die VMs erstellt für Webserver, für alles Mögliche. Ich knall dann jetzt meine Sicherheitsgruppen an meine VMs und haut dann halt im Prinzip im Code einfach stur hintereinander weg, die SSH-Gruppe an die VM, ohne dass irgendjemand merkt, wo das dann für die nächsten 500 VMs ausgerollt. Das ist natürlich nicht sonderlich schön, weil es dann nicht mehr dann den Sicherheitsregeln der Firma entspricht, beziehungsweise auch den Vorgaben, die man hat von außerhalb. Deswegen möchte man das natürlich. Und das Zweite ist natürlich das Lifecycle-Management. Das heißt, was passiert, wenn sich Dinge ändern oder wenn ich Dinge anders haben möchte. Das heißt, ich mache Vorgaben und an die muss sich das Gerät natürlich halten. Aber diese ändern sich ja auch irgendwann und dann möchte ich auch dementsprechend, dass das System genau diese durchführt. Und da gibt es etwas, was ich auch schmerzlich am eigenen Leib erfahren musste. Wenn man mit diesem Lifecycle-Management arbeitet, dann sollte man nach Möglichkeit, wenn sich Dinge ändern und neu erstellt werden sollen, die Ressource nach Möglichkeit, nach den neuen Regeln zuerst erstellt werden, bevor die alte abgerissen wird. Weil wenn mit der Neuerstellung irgendetwas schief geht, dann hat man nämlich keine Ressource mehr. Deswegen finde ich das eine der tollsten und wichtigsten Features. Genau. Und dann kommt noch etwas, was wir noch auf der letzten Minute jetzt noch. Gut, so weit wollten wir nicht. Und zwar, das Ganze hat auch noch ein Test-Framework, so wie wir das vielleicht auch von Softwareentwicklung kennen. Tofu-Test ist ein ganz toller Befehl, da kann man sich im Prinzip auch Regeln definieren, gegen die man das halten möchte. Es muss nicht im Code selbst sein, dass man das Lifecycle-Management macht und diese Sicherheitsüberprüfung. Tofu hat einen eigenen Test-Framework. Es ist aber wirklich sehr, sehr extensiv und dementsprechend hier leider keine Zeit und kein Platz dafür. Ja.
Matthias, jawohl. Vielen, vielen Dank für einen wow, was für tiefen Vortrag. Komplexität at etwas mehr als das, was ich bei mir unten im Keller stehen habe. Okay.
Ja.
Haben wir Fragen aus dem Publikum? Ich würde zu euch kommen, das Mikrofon rüberreichen und zur Not Saalaffen machen, sprich das Mikrofon transportieren. Wer möchte, womit anfangen?
Erstmal vielen Dank für den Vortrag, war super interessant. Wie kommuniziert denn OpenTofu mit OpenStack? Ist das HTTPS oder gibt es da irgendwelche Ports?
Richtig, das ist tatsächlich OpenTofu von seiner Seite aus kommuniziert über den Provider. Also das ist, wie gesagt, dieses Plugin-System, das OpenTofu hat, in dem halt je nachdem, was denn im Prinzip die Gegenstelle ist, definiert ist, wie man mit der redet. In dem Fall von OpenStack ist das tatsächlich, da gehen wir auch noch mal ganz kurz rüber. Und zwar können wir das sehr schön sehen, wenn wir auf API Access klicken. Ja, also jeder Service, wie ich auch noch mal ganz kurz, es waren viele Informationen, auch wenn es sehr flach gehalten war am Anfang. Jeder Service, jedes Modul, jeder Teil von OpenStack hat tatsächlich seine eigene API, also REST-APIs, die halt hier laufen. Und die kann man dann modular ansprechen, um Informationen zu bekommen, beziehungsweise auch Aktionen auszuführen.
Jo. Hier oben auch gerade nochmal eine Frage. Der gesamte State, also quasi, was habe ich an VMs, was existiert, der ist komplett in OpenStack.
Nein.
Also beziehungsweise, oder woher habe ich irgendwie ein anderes Inventory noch, irgendwie eine... Genau, sag mal eine Netbox oder irgendwas anderes, wo ich das generiere oder ja.
Die sollte man auf jeden Fall haben. Ja, das ist nicht Teil des Vortrags, aber eine Netbox, ne, wie wir vorhin gesagt haben, Excel ist nicht so cool. Weil man sollte ein anständiges Inventory Management auch für seine Hardware haben und auch für seine virtuelle Hardware. Der Zustand ist tatsächlich in einem State-File gespeichert. Das bin ich jetzt immer so ein bisschen überflogen. Wenn man geguckt hat, alles was grau ist und was ich persönlich nicht in meinem Git gespeichert haben möchte, ja, wie man das schon sieht, die ist sehr lang und alles in einer Zeile, deswegen weil das ist das, ja.
Da ist ja nicht viel drin, weil das abgerissen ist.
Ah ja, stimmt. Genau, also im Prinzip wird alles in einem State-File gespeichert. Wir können ja gerne noch mal drüber gehen. Und während der nächsten Frage, aber es wird tatsächlich, also entweder lokal oder halt in einem HTTP-Backend gespeichert. Das heißt, OpenStack hat im Prinzip nichts damit zu tun. Tofu merkt sich, wie der Zustand ist. OpenStack ist im Prinzip nur das Werkzeug in dem Fall, mit dem das Ganze gemacht wird. Genau, nächste Frage gerne schon.
Wir stolpern ja da draußen ab und zu mal über Umgebungen, die ja schon in Terraform aufgebaut sind. Mhm. Inwiefern sind Terraform und OpenTofu im Moment noch feature-ident oder haben wir da schon Probleme?
Ich glaube so bis 1.8.5 ungefähr, also vor einem halben, dreiviertel Jahr, hätte ich noch gesagt, ja. Der Code kann 1:1 übernommen werden. Du ersetzt dann, wenn du mit OpenTofu gearbeitet hast, musst du halt 0. irgendwas hinschreiben bei Version. Beziehungsweise bei Tofu schreibst du dann 1.8 als Version. Wenn du natürlich wieder mit Terraform arbeiten willst und du ihm sagst, na ja, die Version soll mindestens 1.8 sein, dann schreite ich Terraform an. Also so weit sind wir noch nicht. Es ist tatsächlich, die Unterschiede sind auch jetzt nach wie vor minimal. 99% von deinem Code kannst du einfach übernehmen von Terraform.
Ja, dann auch von mir mal vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Ansible.
Ja.
Gibt es denn in Tofu eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn sich Ressourcen geändert haben, also bestimmte Ressourcen geändert haben, dass ich dann zum Beispiel sowas wie Ansible hinterher automatisiert ausführe?
Ja, genau. Also wie gesagt, mit dem Local Exec, mit dem Provisioner, statt Echo Test hätte ich auch sagen können Ansible-Playbook und dann lass mir das Ansible-Playbook durchlaufen. Genau. Ganz oben.
Ähm, Eine Frage noch.
Ja.
Wie ist das bei größeren Netzwerken, wo halt verschiedene Server dranhängen mit den Switch-Konfigurationen? Wenn wir jetzt verschiedene Netze erstellen mit Routern und so weiter, wie kriegen wir da die Config auf die Switche?
Da möchte ich erstmal nochmal genauer fragen, inwiefern. Wir hatten nämlich das tatsächlich dieses klassische, wir haben unsere Netzwerkinfrastruktur, da haben wir unser Netz, unsere, sag ich mal, DMZ, und dahinter hängt noch ein Subnetz und dahinter hängt noch mal ein anderes Subnetz. Das ist nicht wirklich Cloud-Gedanke, sag ich mal. Na, ich wechsle noch mal ganz kurz rüber in unsere tollste Ansicht überhaupt. Das ist die Grenze. Das bis dahin im Prinzip, alles, was dahinter ist, weiß dein Projekt nicht. Na, das muss ihm zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, du kannst komplett flach arbeiten. Kannst alles an einen Subnetz hängen. Also ohne Sicherheitsbedenken und so weiter. Das regelt im Prinzip OpenStack alles im Underlay mit OVN und OpenFlow. Da braucht man sich als jemand, der ein Projekt hat, als Mandant, als Kunde, braucht man sich da überhaupt keine Gedanken mehr machen. Na, du brauchst jetzt in deinem Projekt nicht nochmal eine extra Infrastruktur aufbauen, um sicherzustellen, dass keiner an deine Datenbank vor allem da hinten kommt, der vielleicht vorne an deine andere vor allem kommt. Das antwortet die Frage? Ja, das kommt häufiger, die Frage. Deswegen, ja.
So, wenn jetzt keine weiteren Fragen mehr sind, bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für den detailreichen Vortrag. Und nächster Vortrag, dann Kemu Rotless.
Ja, vielen Dank.